Ja, da sind wir wieder. Episode 8 von Kreisab Handball auf Sportradio 360. Und ich begrüße einen Neuzugang bei uns in der Runde, den ehemaligen Welthandballer Daniel Stephan. Hallo Daniel.
Ja, hallo.
Und um das Ganze natürlich noch zu toppen, wie immer unser Dauergast Christian Stein. Hallo Christian.
Schönen guten Tag, Sascha. Hallo Daniel.
Eine weitere Woche Handball-Europameisterschaft liegt hinter uns. Daniel, ich nehme an, du hast auch einen Großteil der Spiele verfolgt auf Sport1, wo du ja auch tätig bist, nebenbei. Und wir haben zwei Hauptrundengruppen. In der einen Gruppe hat sich Frankreich gestern in einem, wie ich finde, sehr, sehr intensiven und interessanten Spiel auch von der Entwicklung her gegen die Kroaten durchgesetzt. Bist du auch immer wieder überrascht, wie die Franzosen trotz der, ja, ich sage nicht Abgänge, sondern der Verluste, die sie hatten mit einem Didier Deschamps oder mit einem Bertrand Gilles, immer wieder in der Lage sind, dann nochmal in den entscheidenden Situationen eine Schippe draufzulegen?
Die Franzosen haben wirklich individuelle Klasse und das zeigt sich auch eben jetzt bei dieser Europameisterschaft, auch wenn sie ein, zwei Leistungsträger verloren haben. Aber mit Karabatic, er ist jetzt wieder richtig in Form gekommen. Ihm tat der Wechsel nach Barcelona wohl ziemlich gut. Er war die letzten ein, zwei Jahre nicht so überragend, aber er führt das französische Spiel. Und als dann Thierry Omeyer dann in der zweiten Halbzeit dann eben auch noch wirklich sehr, sehr gut gehalten hat, war das der Ausschlag eben, dass sie wirklich die Kroaten kontrollieren konnten. Und es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Aber die Franzosen haben gezeigt, mit ihnen zu rechnen bei dieser Europameisterschaft.
Ich fand vor allem sehr beeindruckend die Abwehrleistung in der zweiten Halbzeit. Nicht nur, dass Thierry Omeyer dann halt sehr, sehr gut gehalten hat, sondern wenn man in der ersten Halbzeit 17 Tore zulässt und in der zweiten nur noch 8, ja, dann sagt das doch einiges auch aus über die Qualität dann der Defensive. Also gerade nach dem Verlust von Didier Deschamps.
Ja, ich glaube, das ist halt eine Wechselwirkung zwischen Torhüter und Abwehr. Wenn die Abwehr ein bisschen besser steht, dann fängt der Torhüter dann auch besser an zu halten. Aber ausschlaggebend war für mich schon erst Thierry Omeyer, der mit seinen Paraden dann eben auch die Deckung ein bisschen sicherer gemacht hat. Und Kopelja, der in der ersten Halbzeit, der hat Rechte von den Kroaten, der 6 Tore erzielt hat, der kam gar nicht mehr zurecht. Und sie hatten dann auch von der Bank her nichts mehr nachzusetzen, die Kroaten. Aber der Schlüssel zum Erfolg von den Franzosen war sicherlich eben die gute Abwehrarbeit mit Thierry Omeyer und der alles überragende Karabatic.
Christian, wir wollen jetzt mal auf die Kroaten schauen. Daniel hat es gerade schon gesagt, da kam nicht mehr so viel von der Bank. Denkst du auch, dass das Spiel dann eventuell ein bisschen zu sehr Domagoj Duvnjak-lastig ist, insgesamt gesehen?
Ja, es ist natürlich sehr, sehr stark auf ihn fokussiert. Auf der anderen Seite gilt das ja bei Frankreich auch mit der Fokussierung auf Karabatic. Aber die Kroaten haben das Problem auch schon bei der letzten Weltmeisterschaft gehabt, dass irgendwann halt die erste 7 kräftemäßig auf dem Zahnfleisch ging und dann wurde es halt schwierig. Also da kommt der Modus vielleicht mit jeden Tag einen Ruhetag zu haben, den Kroaten noch ein bisschen zugute bei einer Europameisterschaft.
Ich will da mal auf einen Spieler im Speziellen schauen. Igor Vori hat zwar den einzigen Wurf, den er hatte, dann getroffen, aber das war dann doch ein bisschen wenig. Ich bin sehr überrascht gewesen, dass die Kroaten so gar nicht in der Lage waren, den ins Spiel zu bringen.
Ja gut, also Kreisläufer muss man ja nicht unbedingt an der Anzahl der Tore bilanzieren, sondern muss natürlich auch darauf achten, welche Räume sie letztendlich insgesamt für die Rückraumspieler schaffen. Das wird Daniel als ehemaliger Spielmacher natürlich auch entsprechend besser beurteilen können. Aber klar, sieht natürlich erstmal schlecht aus, wenn ein Topstar wie Vori nur einen Treffer letztendlich macht, aber das ist dann halt natürlich auch, wenn man sieht, Kopelja trifft in der ersten Halbzeit, wie er will, warum soll man dann auf einmal anfangen, über den Kreis zu spielen?
Würdest du das genauso sehen, Daniel, mit der Kreisläufergeschichte dann, dass es enorm schwierig ist, so einen Kreisläufer überhaupt dann ins Spiel zu bringen, gerade bei so defensiv ausgerichteten Spielen?
Ja klar, aber Bori ist natürlich schon Weltklasse-Kreisläufer und wenn der nur einen Wurf bekommt, dann bedeutet das, dass Rückraum sich nicht mit Vori irgendwie durchsetzen können. Das ist ja ein Wechselspiel. Der Kreisläufer ist sich nicht auch nur so gut, wie er eingesetzt wird, aber er hat eben nicht diese Freiräume gehabt, die er in den vorangegangenen Spielen noch nutzen konnte. Und das Rückraum- und Kreisspiel bei den Kroaten war nicht so ausgeprägt wie bei den Franzosen. Die haben das wirklich dann hervorragend gemacht. Aber das ist schon richtig, dass man Kreisläufer nicht an Toren messen sollte, dass er auch Freiräume nutzen wird. Natürlich, wenn er aber keine Torgefahr ausstrahlt, wenn er natürlich nicht Würfe bekommt, dann bleibt die Deckung auch insgesamt ein bisschen, ja, das heißt ein bisschen defensiver und also das Spiel von den Kroaten war im Angriff in der ersten tatsächlich geprägt von Einzelleistung auf Homkopita. Und natürlich Duftirak, der zwar nicht so stark war, aber der Dreh- und Angelpunkt ist. Und wenn dann das Kreislauferspiel nicht so gut funktioniert, wie dann auch in der zweiten Halbzeit zu sehen, haben die natürlich weniger Alternativen.
Wirkt Duftirak für dich auch ein wenig überspielt?
Ja, also er hatte immer so eine Phase, wo man sagte, mein Gott, der ist ja kaputt. Das sieht immer bei ihm aus, die hängenden Schultern, der stürzt manchmal über den Platz, aber dann kommt trotzdem noch Explosivität und wir können jetzt nicht sagen, nach einem Spiel oder nach zwei Spielen, wo er jetzt nicht seine hundertprozentige Leistung gebracht hat, dass er überspielt ist. Natürlich hat er viele Spiele in den Knochen und natürlich ist es so ein Karabatic, der die spanische Liga ist eben nicht mehr so stark wie früher. Die deutsche Liga, da hat er, Duftirak hat jeden Spieltag, muss er sich beweisen und dass er das aber kann, das hat er in der letzten Zeit bewiesen. Sicherlich ist er in Hamburg noch mehr gefordert als Karabatic in Barcelona. Aber wir müssen da wirklich mal die ganze EM abwarten, was Duftirak jetzt noch in den nächsten Spielen bringen kann.
Wie gefällt dir denn allgemein das spielerische Niveau dieses Turniers?
Teils, teils. Es ist unterschiedlich. Man kann das jetzt gar nicht so pauschal sagen. Es gibt wirklich anforderungsvolle Spiele. Das muss man schon sagen. Dann fallen ein paar Spiele ab. Aber insgesamt, muss ich sagen, sind viele, viele Spiele spannend gewesen. Auch wenn man jetzt gestern Polen gegen Weißrussland gesehen hat, aber dann auch Russland gegen Schweden. Schweden führt mit 7 Toren gegen Russland und Russland hat auf Unentschieden rangeholt und wäre ein bisschen clever gewesen, hätte das Ding noch geschaukelt. Ja, und es gibt viele interessante Spieler. Ja, umso bitterer eigentlich, dass wir Deutschen nicht dabei sind.
Ja, da wollte ich nämlich gerade nochmal zu sprechen kommen auf dieses Thema. Montenegro, Christian, mit 0 Punkten ausgeschieden. Sehr, sehr bitter für den DHB dann insgesamt, wie das Turnier dann und die Qualifikation verlaufen ist, wenn man da mal zurückblickt, ne?
Ja, Tschechien ist ja auch sieglos geblieben, also nur ein Unentschieden. Da ist natürlich schon die Frage, was damals in der Qualifikation letztendlich schiefgelaufen ist. Also die Qualifikation hat man ja jetzt nicht dieses Jahr oder letztes Jahr verspielt, sondern praktisch mit dem Beginn 2012, als man dann gegen Montenegro zu Hause verloren hatte. Man hat mit Sicherheit auch gesehen, Anfang des Jahres mit den Spielen gegen Österreich, Island und Russland, dass man durchaus eine Mannschaft hat, die Qualität hat, auf dem europäischen Niveau bei der EM durchaus würdig dabei zu sein. Die drei Gegner sind alle jetzt in der Hauptrunde drin beim Supercup. Die Polen waren mit dabei, die jetzt auch in der Hauptrunde mitspielen und noch recht gut im Rennen liegen. Klar, so weit ist man davon nicht weg, auf dem Niveau zu spielen und man hat es letztendlich 2012 schon versaut.
Ich will da ja mal Stefan Kretschmer zitieren, der in den letzten Tagen bei den TV-Übertragungen auf Sport 1 gesagt hat, wenn man den Karabatic ins DHB-Trikot steckt, dann werden wir Weltmeister. So extrem würde ich es jetzt nicht unbedingt sehen, aber fehlt uns einfach nur dieser eine entscheidende Kopf, Daniel, der dann auch die richtigen Entscheidungen trifft und die Mitspieler dann führt?
So leicht ist es natürlich nicht, auf einen Nenner zu bringen. Ich bin da auch so ein bisschen anderer Meinung, dass wir sind schon weit weg von der Weltspitze. Das ist einfach so, das muss man einfach mal so hinnehmen. Im Freundschaftsspiel, da kann man jeden schlagen. Das hat man ja auch jetzt gesehen, wie schon erwähnt, bei dem Vier-Länder-Turnier in Deutschland. Aber Freundschaftsspiele sind Freundschaftsspiele und Qualifikationsspiele ist was ganz anderes. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Auch die Mannschaften, die kurz vor der EM sind, die haben anders trainiert. Sie legen den Fokus auf diese Europameisterschaft, nicht auf Freundschaftsspiele. Und Deutschland hat eben diesen Fokus europameisterschaftlich vor sich gehabt. Und deswegen konnten sie sich ganz auf diesen Vier-Länder-Turnier konzentrieren. Und was wichtig ist, ist eben die Pflichtspiele. Da kommt man jetzt im Juni hin und das ist überlebenswichtig, dass wir das für die Quali dann schaffen. Der Gegner wird ja dann in einer Woche ausgelost. Da müssen wir mal ein bisschen Daumen drücken, dass wir nicht so einen guten Gegner bekommen. Und wir haben insgesamt eine komplette Mannschaft, aber auf Rückraum links und Rückraum Mitte, ja, da fehlt uns natürlich irgendwie die Qualität, das muss man einfach sagen. Wir haben da in der Breite ganz gute Spieler, aber die sind insgesamt schon nach oben ein bisschen eingegrenzt und Haas macht schon einen guten Job, auch in Magdeburg und vorher in Döppingen. Aber manchmal reicht es dann nicht für ganz vorne und da müssen wir sicher dran arbeiten, dass wir da wirklich wieder bessere Spieler produzieren, beziehungsweise die Spieler, die wir haben, die wir zur Verfügung haben, die besser zu machen, Qualität besser machen, dass sie da auch wieder gute Leistungen eben für Deutschland bringen können.
Hoffen wir mal, dass da die Entwicklung einen positiven Weg nimmt. Weg zum Defensivhandball habe ich zumindest in den letzten Jahren wahrgenommen bei den großen Turnieren. Du hast ja mit dem TBV Lemgo damals die schnelle Mitte mehr oder weniger salonfähig gemacht. Siehst du diese Entwicklung auch so, dass gerade bei den Turnieren die Spiele deutlich defensiver geprägt sind als in den Ligen?
Ja, es ist, man muss da auch schon wieder ein bisschen unterscheiden zwischen Vereinshandball und Europameisterschaft, also Nationalmannschaft. Weil im Vereinshandball hat man alle 3-4 Tage Spiel, bei Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft alle 2 Tage und da kann man nicht immer 100%ig Gas geben. Insgesamt ist einfach zu beobachten, was aber auch in den letzten Jahren schon war, man gewinnt die Turniere durch Abwehrleistung, Abwehrgegenschuss, natürlich mit einem guten Torhüter. Vorne kann man mal, im Angriff kann man mal Spiele gewinnen, aber man gewinnt kein Turnier. Das ist keine Floskel, das ist einfach so. Und deswegen legen die Trainer eben vermehrt Augenschein auf die Abwehrarbeit. Das ist auch richtig. Wobei ich persönlich sage, auch in 2019 ist mir fast lieber als 30-29, weil da ist noch jeder Treffer es wert, auch zu jubeln. Ja, wenn wir 35-35, sehen wir natürlich viele Tore, ist attraktiv. Aber da kann man sich gar nicht so drüber freuen über ein Tor. Aber da gehen sicherlich eben auch die Meinungen auseinander.
Da bin ich mit Daniel absolut auf einer Linie, aber wir kommen ja auch mehr oder weniger aus der gleichen handballerischen Ecke, beide gebürtig aus dem Ruhrgebiet, wo du dann auch entsprechend mal gelobt wird. Und von daher, ich kann mich noch damals erinnern, 91 war es, glaube ich, irgendwie ein Spiel, Tusem gegen Gummersbach, was zur Halbzeit 6-5 stand. Und das Spiel kann ich mich heute noch dran erinnern, wie es zur Pause beim 54-34 zwischen Kiel und Magdeburg stand, das weiß ich nicht mehr. Das sind Ereignisse, da denke ich manchmal, wenn ich so ein Spiel sehe, dann gehe ich lieber zum Tennis. Das ist mir dann ab und zu schon zu schnell. Also.
Ist denn, Christian, in den letzten Jahren, beziehungsweise kann man sagen, das ist zumindest das, was ich beobachtet habe, dass die Spieler teilweise gerade im Positionsangriff ein bisschen weniger kreativ werden, als das vielleicht noch vor 10 Jahren war, weil sie halt durch diese ganze schnelle Mitte-Geschichte gar nicht mehr darauf angewiesen sind, intelligent Handball zu spielen?
Gute Frage. Also mir...
Habe ich mir lange überlegt, die Frage.
Ja, mir kommt es schon ab und zu so vor, dass manchmal einfach vorschnell eine Entscheidung genommen wird, eine Lücke gesehen wird, die objektiv betrachtet gar nicht da war. Das würde ich schon so sehen, weil man sich dann auch irgendwo, man ist aber auch entsprechend athletischer geworden, als das natürlich vor 20 Jahren der Fall war. Das heißt, man hat die größere Durchsetzungskraft oder auch die größere Power aus dem Rückraum, dass dann vielleicht eine spieltaktisch falsche Entscheidung doch durchaus zum richtigen Ergebnis, sprich Tor, führt.
Daniel, wir wollen noch mal kurz auf die deutsche Nationalmannschaft zu sprechen kommen. Uns hat da nämlich eine Frage via Twitter erreicht. Und zwar wurde auch bei den TV-Übertragungen von sehr viel Konkurrenzdenken innerhalb der Nationalmannschaft gesprochen. Würdest du dem zustimmen und denkst du, das hindert auch ein wenig die Entwicklung der Spieler?
Also Konkurrenzdenken hindert nicht die Entwicklung der Spieler, wenn Es kommt immer auch auf den Typ drauf an. Also ein Spieler braucht vielleicht das 100%ige Vertrauen vom Trainer, der muss dann auch irgendwie ein bisschen gepusht werden, der andere ist gar nicht so trainerabhängig, der macht sein eigenes Ding und Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn wir wirklich nur eine ersten 6 hätten in einer Mannschaft, dann ist es natürlich schwierig. Und es ist halt ein Balance auch vom Trainer. Ich glaube, dass Heuberger jetzt auch so ein bisschen umgeswitcht hat, er hat jetzt eine klare erste 6. Ist auch beim Supercup schon damals im November, hat er dreimal mit der gleichen Mannschaft angefangen. Das tut den Jungs natürlich auch gut, Vertrauen zu entwickeln. Und insgesamt glaube ich schon, dass man auf viele Spieler setzen muss. Aber der Stamm muss einfach da sein und dem muss man dann auch vertrauen.
Welchen Spieler siehst du denn in den nächsten Jahren, der in so eine Führungsrolle, die wir eben schon bemängelt haben, reinschlüpfen kann? Ist so Finn Lemke jemand, der das schaffen könnte aus deiner Sicht? Oder ist das bei so einem Akteur wie ihm jetzt einfach noch viel, viel zu früh, sich darüber Gedanken zu machen?
Ja, aber da muss man wirklich einfach abwarten. Man kann von Finn Lemke nicht verlangen, dass er in den nächsten 2-3 Jahren Führungsspieler der Nationalmannschaft wird. Das ist einfach zu früh. Ja, es muss sich entwickeln. Wenn man jetzt mal unsere Truppe, unsere Generation von früher nimmt, das ging auch nicht von heute auf morgen. Wir haben uns 97 für die Weltmeisterschaft in Japan haben wir uns nicht qualifiziert. Dann ging Arno Ehre, dann kam Heiner Brandt und dann wurde es auf einmal schlagartig besser. Aber wir hatten schon ein paar Jahre Erfahrung, wo wir nicht so Erfolg hatten. Und das kann man von heute auf morgen auch nicht lernen. Da muss man auch ein bisschen für geboren sein und natürlich eben auch von den Mitspielern akzeptiert werden. Und es ist halt schwierig, einen Führungsspieler einfach zu sagen, hey, jetzt du bist mein Führungsspieler. Das muss man versuchen, als Trainer auch ein bisschen zu lenken, dass man auch viel Vertrauen ihm gibt, ihn auch mit einigen Entscheidungen mit einbezieht, ohne natürlich, dass da Autoritätsverlust vom Trainer ist. Also es ist eine schwierige Geschichte. Ich gebe allen recht, oder es wird auch viel diskutiert mit dem Führungsspieler, dass wir nicht so viele Führungsspieler haben. Und ich muss sagen auch, wenn ich das Wort höre, flache Hierarchie, dann muss ich sagen, sträubt sich da meine Haare, weil im Mannschaftssport mit flachen Hierarchie zu arbeiten, ist in meinen Augen Unsinn. Und ich glaube, da ist jetzt auch ein Umdenken in der Nationalmannschaft oder auch im Umdenken beim Nationaltrainer Heuberger auch gekommen. Ich glaube nicht, dass man mit einer flachen Hierarchie im Mannschaftssport irgendwas erreichen kann.
Flache Hierarchie, das ist ein gutes Stichwort, denn die gibt es bei Dänemark zu teilen, aber der klare Führungsspieler ist da auf jeden Fall Mikkel Hansen. Da kommen wir nämlich direkt zu meiner nächsten Frage. Welche Spieler haben euch denn besonders beeindruckt bisher bei der EM?
Ja gut, Mikkel Hansen ist natürlich jetzt der ein richtig überragender Spieler bei diesem Turnier, der jetzt nicht nur aufgrund seiner Tore glänzt, sondern der ja auch bei den Assists wirklich weit, weit vorne im Ranking ist. Der hat ja noch mehr Tore vorbereitet, als er selbst erzielt hat. Ansonsten sind es natürlich erstmal ich finde es immer schwer, das an Einzelspielern festzumachen. Karabatic spielt mit Sicherheit genauso ein erwartungsgemäß starkes Turnier, wie das Rutenka oder Lazarov auch tun. Ansonsten mir gefallen letztendlich auch die Isländer oder die dann halt über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen sehr gut.
Wie sieht das bei dir aus, Daniel? Ich muss sagen, mir gefällt der Gudjon Valur Sigurdsson sehr, sehr gut. Hat eine Quote von über 85%. Beißt sich der THW Kiel da irgendwann nochmal in den Schwanz, wenn sie merken, oh, da haben wir dann vielleicht doch die falsche Entscheidung getroffen, was die Vertragsverlängerung angeht bei ihm?
Ja, das war jetzt natürlich eine Geschichte, die jetzt dumm gelaufen ist für beide Abteilungen. Ich glaube, Terry Kiel hat ihm ein Angebot gemacht, was aber in seinen Augen ja unter alle Sau gewesen ist. Und da haben diese Gespräche einfach abgebrochen. Jeder weiß, dass Sigurdsson natürlich ein kompletter Spieler ist. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie ihn so kampflos ziehen lassen. Aber das sind halt Entscheidungen von Terry Kiel. Aber ich bin da auch auf Meinung von Christian eben, es gibt eigentlich viele Spieler, die wirklich ein gutes Turnier spielen und es ist immer schwierig, Einzelne herauszupicken, aber es ist eben so, dass meistens dann auch die einzelne Individualität dann eben auch den Ausschlag gibt. Und Mikkel Hansen, der hat bei der letzten Weltmeisterschaft, obwohl die Dänen ins Finale gekommen sind, hat er nicht so eine gute WM gespielt, aber jetzt ist er wirklich omnipräsent und er ist da in seiner Heimat eben auch vor seinem eigenen Publikum. Das ist schon sehr bemerkenswert, wie er spielt, aber auch von Karabatic, muss ich sagen, gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut mit seiner Kraft, mit seiner Dynamik, aber auch mit seinem, Sportintelligenz. Das ist schon beeindruckend und diese Spieler macht es dann nachher meistens auch aus. Das Kollektiv ist natürlich auch mitentscheidend, das ist klar, aber die Spitzenmannschaften, die agieren so auf Augenhöhe, dass meistens dann eben wirklich die wieder eine Klasse dann noch meistens entscheidet.
Wir hatten es ja eben schon kurz erwähnt, beziehungsweise du hattest es ja gesagt, dass Karabatic da in Barcelona nicht so viel Gas geben muss. Es ist ein bisschen ähnlich bei Mikkel Hansen in Frankreich auch. Die haben da mit PSG ja ganz klar die bestimmende Mannschaft. Man sieht das ja auch bei so einem Akteur wie Philipp Biecher, der in Kiel jede Woche auch Top-Leistungen bringen muss und dann jetzt bei dem Turnier nicht ganz so überzeugt hat. Jetzt wollen wir noch einen Ausblick werfen auf die nächsten Spiele, denn bevor wir das nächste Mal hier in dieser Runde oder in welcher Konstellation auch immer zusammensprechen, ist das Turnier dann nämlich schon auch zu Ende. Wer wird's denn nun?
Ja, ich habe vor der EM gesagt, Frankreich, Dänemark, das sind so meine Favoriten. Und da gehe ich eigentlich auch nicht weg. Also die Polen, Stefan Kretschmer hat ja Polen mal als ein geiler Favorit genannt. Die haben ja gestern eigentlich sehr viel Glück gehabt. Sie können auch an guten Tagen gute Mannschaften schlagen. Den traue ich trotzdem irgendwie nicht zu. Ja, meine Favoriten sind einfach Frankreich und Dänemark und das glaube ich auch, dass die da wirklich den Titel holen werden.
Christian, hast du auch eine Meinung dazu? Würde mich zumindest interessieren.
Also meine Halbfinalisten waren ja Dänemark, Spanien und Frankreich, Kroatien. Da sieht es ganz gut aus, dass ich mit den Tipps nicht verkehrt liegen werde. Wenn man die Ergebnisse vom ersten Hauptrundenspieltag sieht, dann werden sich natürlich irgendwie Dänemark und Frankreich auch noch weiterhin auf den Weg gehen. Mein Favorit sind vor heimischer Kulisse einfach die Dänen, die Titelverteidiger sind, Vize-Weltmeister sind, einen Mikkel Hansen, der jetzt keine Knieprobleme mehr hat, im Kader haben und die einfach ein saustarkes Turnier spielen und eigentlich von überall oder auf allen Positionen mehr oder weniger gut zu Potte kommen. Also das sind schon meine Favoriten im eigenen Land.
Ich hätte jetzt gerne ja Österreich gesagt, hier in den Viktor Schilagi Außenstudios von Sportradio 360, aber die haben es nicht ganz geschafft, sind auch schon vorzeitig ausgeschieden und auch die anderen Außenseiter-Tipps, ja, wenn man überlegt, vielleicht die Polen, die wir schon erwähnt haben, oder die Schweden, die wirken mir dann insgesamt doch nicht stabil genug. Und dann wird es wohl darauf hinauslaufen, wie ihr schon sagt, dass die Franzosen und die Dänen sich dann im Finale gegenüberstehen. Trotzdem, das wird mit Sicherheit ein tolles Spiel und eine tolle Finalrunde, auch dann mit den Halbfinals und dem Spiel um Platz 3 noch. Ich bedanke mich erstmal bei euch. Wir sind dann gleich zurück nach einer kurzen Pause hier mit dem zweiten Teil von Kreisab auf Sportradio 360. Zurück bei Kreisab hier auf Sportradio 360 und ich möchte an dieser Stelle direkt mal unseren Producer Jens Huber berügen. Wir haben uns Katharina Heder von Handball 2.0 nur kurzfristig ausgeliehen und setzen sie nach dem Gespräch natürlich gleich wieder auf den Transfermarkt. Hallo Katharina, grüß dich.
Hallo, schönen guten Tag Sascha.
Ja, es geht heute in unserem Gespräch um die Verbandsstrukturen bzw. die Änderungen in den Verbandsstrukturen beim DHB, denn das neue DHB-Präsidium ist so gut 100 Tage, ein bisschen mehr sind zwar, aber so grob 100 Tage im Amt. Wie sieht denn deine Bilanz aus? Was würdest du sagen, sind die Punkte, wo man nach außen auch erkennen kann, dass sich eventuell was verändert hat oder verändern wird noch in naher Zukunft?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass Bob Hanning durchweg attestiert wird in allen, die diesen 100-Tage-Rückblick gemacht haben, dass man merkt, dass sich was bewegt. Gleichzeitig merkt man eben aber auch in allen Berichten eine gewisse Skepsis und ein wenig Nachfragen der Medien eben auch, weil man eben bemüht ist, diese Dinge, die sich gerade verändern, die ja durchaus tiefgreifende Veränderungen nach sich ziehen, einzuordnen. Und das ist, glaube ich, auch gerade ein Problem für Fans wie Medien gleichermaßen, dass man halt irgendwie bemüht ist, nicht nur die Fakten zu benennen, sondern sie dementsprechend auch mit einer Bewertung zu versehen, die gar nicht so einfach ist.
Inwiefern ist das denn für uns überhaupt möglich zu messen, was da verbessert wird oder nicht? Weil im Prinzip hängt es doch für die Leute von außen nur davon ab, wie die Männernationalmannschaft abschneidet. Wenn wir Medaillen holen, dann sind alle zufrieden. Wenn wir keine Medaillen holen, schreien alle Leute irgendwie nach Veränderung. Was sind da so die Punkte, wo du sagen würdest, das würde ich mir wünschen, was sich in den Verbandsstrukturen konkret ändert?
Also grundsätzlich gesehen finde ich ja viele Dinge, die Bob Hanning anspricht, durchaus interessant. Die Frage der Finanzen ist in den vergangenen Jahren ja kaum diskutiert worden, obwohl es scheinbar, wenn man Bob Hannings Aussagen glauben darf, dort wirklich eklatante Missstände gegeben hat. Ob man dafür jetzt eine Wäscherei verpflichten muss oder nicht verpflichten muss, die man eben mit Werbeerlösen bezahlt, das muss jeder selber für sich entscheiden. Also der wichtige Punkt, also aus Sicht von uns als Handball 2.0 und eben auch aus Sicht der Fans, ist aber eben zu sehen, dass es einfach eine gewisse Kontinuität gibt, dass es aufhört, dass schon Fans vor dem Spiel im Prinzip Magenschmerzen haben, weil sie einfach denken, okay, heute ist wieder ein neuer Tag in der Glückslotterie, wir können super gut spielen und wir können super schlecht spielen und dieser Tag wird zeigen, was für einen Tag wir irgendwo erwischen und wie gut wir einfach dann auch abschneiden.
Welche Konzepte liegen denn da dem DHB vor, beziehungsweise sind denn bekannt, die in naher Zukunft dafür sorgen sollen, dass wir einen erfolgreicheren Weg einschlagen, als wir das die letzten Jahre getan haben?
Na, grundsätzlich kann man jetzt nach dem Vier-Nationen-Turnier im Ruhrgebiet und nach den beiden Tunesien-Spielen ja schon deutlich erkennen, in welche Richtung das geht. Bob Hanning hat ja auch zuletzt in der Süddeutschen Zeitung sehr klar einige Dinge angesprochen, die er zukünftig stärker umsetzen möchte. Dazu gehört zum Beispiel vor allem die Verjüngung der Nationalmannschaft, wo er von Martin Heuberger als noch Bundestrainer fordert, dass er mindestens einen Nachwuchsspieler pro Jahr in den Kader vollständig integrieren muss. Was insofern passiert, als dass man ja Fabian Wiede als Nachwuchsspieler durchaus auf der Halbposition eben auch hat spielen sehen und in Tunesien durchaus mit im Verhältnis zu anderen Neueinsteigern in die Nationalmannschaft vertretbaren Spielanteilen auch auf der Platte gesehen hat. Gleichzeitig möchte ja Bob Hanning auch irgendwo die Kommunikation untereinander und miteinander stärker verknüpfen. Das heißt also, er möchte im Rahmen eines durch die Medien als Deutschlandbuch bezeichneten Schriftstücks dann an den Stolz für die Nationalmannschaft aufzulaufen und an die Ehre, überhaupt das zu dürfen, für Deutschland zu spielen, erinnern und appellieren, und möchte dann mit so einer Art Buddy-System eben die Kommunikation zwischen etablierten Nationalspielern und Nachwuchskadern schaffen. Ob und in welchem Rahmen er das überhaupt kann, wird die Zeit zeigen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte an all diesen Ausführungen ist eben so das Thema noch Bundestrainer. Bob Hanning sagt immer, wir gehen mit Martin Heuberger weiter, begrenzt sich gleichzeitig aber wieder und sagt, bis zum Sommer, weil ab dem Sommer ist es so, dass man im Rahmen der WM-Qualifikation eben auch das Traineramt neu verhandeln wird und auch gucken wird, laut Bob Hanning, ob man halt eben mit Martin Heuberger das zukünftige Konzept, was Herr Hanning gerade erarbeitet, umsetzen kann. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Pfeiler für die Frage, wo es überhaupt hingeht. Das heißt, alles, was wir jetzt erleben, sind Symptome. Ob die mittelfristig oder langfristig dann auch eingehalten werden oder eingelöst werden, wird wahrscheinlich nur die Zeit zeigen können.
In dem Zusammenhang müssen wir mal auch über die Geschichte mit den Tagesgeldern sprechen, denn gerade in diesem Interview in der Süddeutschen Zeitung hat Bob Hanning ja erklärt, warum man diese Tagesgelder nicht mehr zahlen möchte oder kann oder wie auch immer. Ist das auch nur ein finanzieller Aspekt, der da eine Rolle spielt, oder denkst du, dass da noch andere Punkte wichtig sind, dass man sich dafür erstmal so entschieden hat?
Also Bob Hanning selber erklärt ja, dass er durchaus bereit ist, auch künftig Prämien auszuschütten, und verweist da auf sein Konzept bei den Füchsen Berlin. Das Problem, was ich persönlich damit habe, ist, wir haben nicht irgendwie die Füchse Berlin auf Verbandsebene, sondern wir haben eben einen Verband, und der funktioniert einfach auch eine Spur anders als ein klassischer Handballverein. Und aus dem Grund muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann verstehen, dass er sagt, okay, Geld gegen Leistung, das ist so eine Grundhaltung, die ja, glaube ich, auch jeder vom Arbeitsmarkt kennt, und dass die Leistung nicht stimmt, haben, glaube ich, genügend Menschen unlängst genügend diskutiert. Das Problem ist halt, dass man einfach auch sehen muss, wenn ein Spieler für Deutschland aufläuft, ist das Verletzungsrisiko weder geringer, als wenn er für seinen Verein aufläuft, noch ist die körperliche Belastung niedriger. Im Gegenteil, wenn man so ein Vier-Länder-Turnier sieht, wo dann eben in 3 Tagen eben auch 3 Spiele anstehen, dann ist das eine durchaus, glaube ich, auch für einen Hobbysportler nachvollziehbare Belastung, die dementsprechend honoriert werden würde. Ich persönlich hätte mir da eher irgendwie gewünscht, dass man eben das Thema mit den Tagesgeldern vielleicht einfach anders löst, dass man eben sagt, okay, man zeichnet vielleicht dann irgendwie eine besondere Leistung am Spieltag aus, und der bekommt vielleicht dann die Summe aus allen Tagesgeldern. Wobei Bob Hanning ja eben genau sagt, also die Finanzen des DHB geben das gar nicht her, überhaupt Gelder zu bezahlen. Konsequent in dem Punkt einfach nur, dass der Schnitt für Spieler wie für Verantwortliche gleichermaßen gilt. Das muss man ihm ja dann auch wieder irgendwo zugutehalten. Aber grundsätzlich gesehen durchaus eine Maßnahme, wo man einfach ein Fragezeichen dahinter setzen muss und wo man einfach auch sagen muss, dass die Spieler sicherlich da auch sich überlegen müssen, in welchem Rahmen das irgendwo auch gerechtfertigt ist. Denn immerhin bringen sie ja eine Leistung. Ob man mit der Leistung jetzt zufrieden ist oder nicht, für die Nominierung zu den Spielen ist der Bundestrainer verantwortlich und letztendlich nicht der Spieler.
Jetzt sprechen wir über einen Kopf, das ist Bob Hanning. Da haben wir jetzt schon relativ häufig den Namen gehört. Wir sollten aber auch mal über andere Köpfe sprechen, und zwar ist der eigentliche DHB-Präsident ja Bernhard Bauer. Würdest du dir von dem noch ein wenig mehr wünschen, dass er auch eher in der Öffentlichkeit mal ein paar Aussagen tätigt, mal ein paar Statements abgibt, damit auch ja, die Leute nicht immer sich nur auf den Namen Bob Hanning fokussieren?
Also grundsätzlich gesehen macht Bernhard Bauer das. Er hat auch nach außen hin sehr deutlich schon zu Beginn kommuniziert, dass Bob Hanning sich unterordnen müsse, beziehungsweise das Unterordnen lernen müsse. Warum wir halt in dem Kontext immer von Bob Hanning sprechen, hat halt den schlichten Zusammenhang, dass Bob Hanning eben für den Leistungssport, über den wir im Allgemeinen reden, halt zuständig ist und infolgedessen er dort natürlich auch der erste Ansprechpartner ist, während Bernhard Bauer ja eher für gesamtkonzeptionelle Fragen zuständig ist. Die Aussagen, die Bernhard Bauer inhaltlich bislang gemacht haben für mich allesamt oft dieselbe Richtung wie Bob Hanning, weswegen für mich die Frage, wer es sagt, eigentlich nicht so wichtig ist, wie was gesagt wird. Ich denke schon, dass Bob Hanning eine Führungsposition innehat im DHB und dass er sicherlich auch ein wenig die Richtung vorgibt, vielleicht auch mehr als andere das denken. Ich glaube nicht, dass Bernhard Bauer sich dort einfach kampflos und willenlos unterordnet, auch wenn das für die Öffentlichkeit oft der Fall sein mag.
Dann haben wir einen weiteren Kopf und das ist wahrscheinlich der bekannteste Kopf in der deutschen Handballgeschichte, nämlich Heiner Brandt. Ja? Der ist derzeit noch zuständig für die Bereiche Nachwuchsförderung und Sponsoren. Ist das generell überhaupt der richtige Mann an dieser Stelle? Denn Heiner Brandt ist ja generell eigentlich ein sehr zurückhaltender und eher bescheidener Mensch. Wenn es dann darum geht, Sponsorenakquise zu betreiben, ist das nicht jemand, der da ein bisschen deplatziert ist, ohne jetzt respektlos klingen zu wollen? Aber ich kann mir jetzt nicht Heiner Brandt so vorstellen, wie er da irgendwie von einem hochrangigen Manager steht und sagt, so, wir möchten jetzt von Ihnen diese Summe und dafür bieten wir Ihnen das und das.
Natürlich ist die Causa Heiner Brandt gerade sehr brennend im wahrsten Sinne des Wortes, weil man genau ja über diesen Punkt auch streitet. Darf man ihn, wo er noch einen Vertrag hat mit dem DHB, der nicht verlängert werden wird, das ist ja schon klar, darf man ihn überhaupt darum bitten, dass er seine Kontakte nutzt, um sich jetzt eben noch voll in die Arbeit nach neuen Sponsoren einzubringen? Für mich ist es durchaus ein zweischneidiges Schwert. Natürlich steht er absolut in einem vertraglich verpflichtenden Verhältnis und wenn das zu seinem Aufgabenbereich gehört, dann hat er das zu machen. Gleichzeitig ist es halt aber auch so, dass es schon irgendwie komisch ist, wenn gerade auch lang- oder mittelfristige Verträge gemacht werden, die er halt ein Heiner Brandt mit seiner Bekanntheit aushandelt und dann halt wirklich nur noch für repräsentative Zwecke zur Verfügung steht. Und ich denke, dass dort eben auch eine schnelle Regelung herkommen muss, die einfach diese Spannung aus diesem, was er vertraglich leisten muss und was er eben auch bereit ist zu leisten, ein wenig herausnimmt.
Es wäre doch da schön, wenn man zumindest mit Heiner Brandt dann jetzt noch ein wenig ehrlicher umgehen würde, als man das vielleicht in den letzten Jahren beim DHB gemacht hat. Ich möchte da noch zwei Sachen ansprechen. Die erste ist, wenn man mal in andere Länder schaut, wir haben bei den Franzosen Didier Deschamps, einen ehemaligen Spieler der französischen Nationalmannschaft, der da auf der Trainerbank mit dabei ist. Wir haben bei den Schweden mit Oda Lindgren und Staffan Olsson zwei absolute Leistungsträger der legendären 90er-Jahre-Truppe der Schweden, die mehrere Titel geholt hat. Und in Deutschland, wen haben wir denn da? Ist das auch so ein Punkt, wo wir dringend Köpfe brauchen, auch nach außen, wo der DHB sich vielleicht mal überlegen sollte, da jemanden daran zu holen? Mit Christian Schwarzer gibt es ja im Jugendbereich schon jemanden, der da mit dabei ist, um auch nach vorne den Handball noch ein bisschen repräsentativer an den Mann bringen zu können?
Also grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, dass wir ja nicht nur mit Christian Schwarzer, sondern eben auch mit Markus Bauer durchaus Köpfe haben, die das im DHB schon tun. Gleichzeitig muss man eben aber auch genauso sagen, dass das, was Stefan Kretschmer in einem völlig anderen Kontext mit angeschnitten hat, sicherlich auch mit hineinspielt. Auf der einen Seite beklagt Kretschmer, wie viele andere auch, dass so der Charakterkopf, der Führungsspieler, derjenige, der die Richtung innerhalb der Mannschaft vorgibt, gerade nicht da sei. Und die Mannschaft infolgedessen eben auch mit einem Bundestrainer, der eher auf einer kameradschaftlichen Ebene handelt und agiert, dementsprechend natürlich auch gar nicht sich so mit diesen Mannschaften vergleichen kann, weil die interne Organisation der Mannschaft einfach eine völlig andere ist. Andererseits hat Stefan Kretschmer auch angesprochen, dass es halt irgendwo auch so eine Art Konkurrenzdenken gibt, weil es eben halt eine blöde Situation ist, dass man als Sportler ständig mit den großen Erfolgen der Vorjahre gemessen wird, in dem Fall halt mit dem Gewinn des WM-Titels im eigenen Land, und dass man sich dadurch natürlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt und infolgedessen vielleicht das ein oder andere Mal auch gar nicht so zugänglich ist. Und wenn man sich das so ein bisschen überlegt, ich glaube, Konkurrenzsituationen aus dem Berufsleben von uns kennt jeder, aber es ist natürlich auch wirklich so, dass man sagen muss, ob in Deutschland einfach aus der Nationalmannschaft, wie sie jetzt aktuell ist, das Bedürfnis da ist, dass ein Kretschmer kommt oder dass ein Daniel Stephan kommt oder wie sie nicht alle heißen. Also Klaus-Dieter Petersen zum Beispiel, haben wir seit Jahren nichts mehr von gehört. Stephan Kretschmer sagt am Wochenende bei Buschi im Interview, dass das der wesentliche Führungsspieler war in der Anfangszeit, in der er wirklich angefangen hat, und dass der eben wirklich die Jungs eingeschworen hat. Und wenn man sich das überlegt, dass so eine Figur im Prinzip einfach gar nicht mehr stattfindet und dass im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, wie jetzt Blacky Schwarzer, wenn ihr von Klaus-Dieter Petersen wirklich seit Jahren gar nichts mehr hört, dann muss man sich einfach auch fragen, ob die Integration dieser Spieler in den DHB überhaupt gewünscht ist seitens des DHBs. Also wenn ich die aktuelle Diskussion um Oliver Rogge und den Generalsekretär mir überlege, da wären dann einfach auch andere Namen, die ich da eher erwarten würde, weil Oliver Rogge als einer der letzten von 2007, der ja noch aktiv spielt, auch eben beweist, dass er eben auch nicht zu 150% diese Führungsposition einnehmen kann, zumindest nach außen hin nicht einnehmen kann. Oder lange nicht so, wie wir das vielleicht erwarten würden und vielleicht auch so, wie die Spieler das gerade brauchen würden.
Oliver Rogge, da hast du den richtigen Namen schon angesprochen. Ich meine, er wäre im Gespräch als Sportkoordinator, nicht als Generalsekretär, aber da mag ich mich jetzt eventuell vertun. Wie siehst du denn diese Personalie?
Egal, wie man diese Position nennt, ich glaube einfach, dass ich mir persönlich dort eben andere Namen gewünscht hätte. Wenn man sich anguckt, was ein Stephan Kretschmer, der ja eigentlich außer mit seinem Vorstandsposten in Leipzig momentan mit Handball, außer seiner Kommentatorentätigkeit, wenig zu tun hat, dann muss man einfach sagen, dass die Medienpräsenz eines Stephan Kretschmers und auch eben die Wirkung, die ein Stephan Kretschmer durch unterschiedliche Dinge erzeugen kann, eine ganz andere ist, als wenn man dort jetzt einen Oliver Rogge hinsetzt, der ja weder medial so besonders im Fokus steht, noch irgendwo als Spieler sich besonders hervorgetan hat. Ja, also Oliver Rogge ist so ein Spieler, zu dem man auch einfach gar nicht so richtig vielleicht auch den Zugang findet. Viele loben ihn immer für die Leistung, die er in seinem Alter bringt. Tatsächlich muss man halt eben auch sagen, dass wenn Stefan Kretschmer einen Kommentar sagt, er spielt ja quasi immer nur eine halbe Partie, weil er ja immer nur in der Abwehr spielt, ist vielleicht gar nicht der falscheste Ansatz. Und Kretsche selber sagt ja auch, also einen überragenden Handballer haben wir halt mit Oliver Rogge nicht. Und es tut ihm auch keinen Abbruch als Typ, weil ich glaube, er ist ein total toller Typ. Aber ich glaube einfach für das, was wir aktuell brauchen, so diesen großen Reißer, jemand, der diese Marke DHB präsentieren kann, jemand, der einfach diese Marke auch vollends verkörpert. Oliver Rogge verkörpert wie kein anderer die Rhein-Neckar-Löwen. Genauso wie ein Uwe Gensheimer. Ja, das sind so die Typen für solche Sachen. Für den DHB definitiv wäre meiner Meinung nach wirklich eher ein Kretsche ein Thema, als dass man ernsthaft darüber nachdenken muss, einen Rogge zu nehmen. Und das wichtigste Beispiel, warum das so ist, sehen wir jetzt ja aktuell, wenn wir verfolgen, wer den Tag des Handballs denn wie vermarktet. Während die Handball-Bundesliga, deren Pflicht es ja eigentlich wäre, dass alles sehr passiv angeht, wie immer, sind ja Frank Buschmann und Stephan Kretschmer seit einer Woche sehr stark nach vorne geprescht und etablieren gerade auf Twitter den Hashtag Tag des Handballs, interagieren unglaublich und bezeugen dadurch ja auch irgendwo, wie medial präsent sie sind und zeigen ja vor allen Dingen auch, welchen Einfluss und welche Reichweite sie haben. Und ich glaube halt in den Zeiten von neuen Medien muss man halt eben sich auch fragen, welcher Spieler ist denn wirklich eine Marke, die man sich für ein DHB einkaufen kann, um halt die Marke DHB dadurch zu stärken. Und das ist mir einfach Oliver Rogge zu wenig.
Also, das war ein mehr als deutliches Plädoyer in Richtung DHB-Präsidium und die Leute, die dort die Verantwortung tragen. Stefan Kretschmer, bitte melden. Wir brauchen dringend Köpfe im Handball und Leute, die auch etwas bewegen können und wollen. Katharina, wir sind schon am Ende angekommen. Wir könnten noch stundenlang über dieses Thema weiter diskutieren. Ich bedanke mich trotzdem, dass du die Zeit gefunden hast, uns zur Verfügung zu stehen. Und wir sind dann gleich wieder zurück mit dem dritten Teil von Kreisab hier auf Sportradio 360. Zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Ich freue mich sehr, dass es mit ein bisschen Verzögerung dann doch noch geklappt hat und begrüße recht herzlich unsere deutsche WM-Torschützenkönigin Susan Müller. Hallo nach Leipzig.
Hallo.
Wir wollen abgesehen von aktuellen Dingen auch ein wenig mal über deine bisherige Karriere sprechen und starten da mal mit einer ganz klassischen Frage. Wie bist du denn zum Handball gekommen und gab es da auch in deiner Jugend schon irgendwelche Vorbilder, denen du so nachgeeifert hast?
Ja, also zum Handball bin ich durch beziehungsweise meine beste Freundin gekommen. Sie hat irgendwann mal, hat mich mitgeschleppt sozusagen und dann war ich einmal dort und das hat mich so begeistert und mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann dabei geblieben bin. Ein Vorbilder hatte ich eigentlich immer dann so nach einer Weile, wo ich mich mit der ganzen Sache ein bisschen mehr beschäftigt habe, eigentlich immer Chris Jurak und Anja Andersen. Ja, und denen bin ich dann halt nachgeeifert sozusagen.
Das sind ja jetzt nun nicht gerade die schlechtesten Vorbilder, kann man da glaube ich sagen. Hattest du für dich denn schon relativ früh das Gefühl, dass du Handball auf sehr hohem Niveau spielen kannst? Oder wann ist das gekommen, dieses Bewusstsein, dass es dann vielleicht doch irgendwann mal mehr sein wird als nur ein Hobby?
Irgendwann war dann halt Landesauswahl von Thüringen und solche Geschichten und dann sind halt etwas größere Vereine, wie zum Beispiel der THC, auf mich aufmerksam geworden und wollten dann, dass ich auf die Sportschule komme. Und dann bin ich irgendwann mal zum Probetraining, aber nach dem HCL, also nach Leipzig gegangen und ja, und Linkshänder sind halt begehrt und gesucht und die wollten mich dann auch sofort und dadurch habe ich mich dann entschieden, das als Leistungssport zu machen.
Ich meine, du bist ja jetzt immer noch relativ jung, ne? Aber hast du mal in deiner Jugend, sag ich mal, mit so 16, 17, 18 Jahren irgendwann mal gedacht, boah, ich würde jetzt lieber mit Freunden was trinken oder feiern gehen, anstatt mal wieder in die Halle zu fahren?
Schwierig. Ich bin nicht so der Partytyp, muss ich sagen. Also für mich stand immer der Handball Nummer 1 und wenn ich Freizeit gebraucht habe, habe ich mir die eigentlich auch geschafft. Also das war überhaupt kein Problem.
Jetzt wollen wir mal in der Zeit ein wenig nach vorne springen. Du bist vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren in die dänische Liga gewechselt, dann 2012 nach Slowenien. Warum dieser Schritt erstmal ins Ausland? Sicher gab es da auch private Gründe für, aber was hat dich damals so gereizt, nochmal den Schritt in ein anderes Land zu machen, gerade in dem Alter auch?
Ja, also es war immer mein Traum, schon von der Jugend an mal in Dänemark zu spielen. Es war ja damals die beste und stärkste Liga der Welt und dann hat sich die Möglichkeit halt gut auch mit dem Privat natürlich ergeben und habe ich den Schritt einfach gewagt. Den Schritt nach Slowenien, ja, also das war so für mich eine super Chance, nochmal was ganz anderes auszuprobieren und nochmal eigentlich genau das komplette Gegenteil von dänischen Trainingsmethodik und alles kennenzulernen. Ja, und habe ich gedacht, warum soll ich das nicht nutzen?
Was hat dir denn da besonders gut gefallen, in Dänemark als auch in Slowenien?
Ja, also wie ich das schon gesagt habe, sind zwei völlig andere Auffassungen von Handball bzw. der Trainingsmethodik. Und vom Leben halt ist es eigentlich auch ziemlich verschieden. In Dänemark ist es halt super chillig, will ich sagen. Und ja, es wird halt viel mehr auf Technik und schnelles Spiel Wert gelegt. Und Slowenien ist auch ein super schönes Land und ich bin froh, dort auch ein Jahr gelebt zu haben. Und die Trainingsmethode ist dort halt ein bisschen anders. Im Hinblick, glaube ich, wird mehr auf Kraft und Abwehr und solche Dinge Wert gelegt. Also es ist halt eine völlig verschiedene Auffassung.
Hast du denn in dieser Zeit auch gemerkt, dass du dich ein bisschen als Mensch vielleicht auch verändert hast?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin super dankbar für die Erfahrung und die ich da mitgenommen habe, dass ich 2 verschiedene Kulturen kennengelernt habe, mich dadurch auch persönlich nicht mal im Handballerischen weiterentwickeln konnte. Und ja, wie ich schon gesagt habe, also ich bin dankbar für jeden Schritt, den ich gemacht habe und werde es auch nie bereuen.
Dann bist du ja im vergangenen Sommer wieder nach Leipzig gekommen, in die Bundesliga zurück, hast jetzt gerade auch deinen Vertrag verlängert. Warum wieder dieser Schritt nach Deutschland?
Ja, das hatte auch private Gründe und auch so, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich halt hier wohl und in Leipzig ist meine Stadt sozusagen. Dazu muss ich sagen, den Vertrag habe ich nicht jetzt erst verlängert, der war schon im Oktober so fertig. Und ja, also ich wollte einfach nochmal wieder zurückkommen, mal sehen, was ich so getan habe in Deutschland und im deutschen Handball und das einfach auch nochmal zu probieren.
Also kann man schon sagen, dass du mittlerweile auch an der Stadt Leipzig ein bisschen hängst und da, wenn du später irgendwann mal keinen Handball mehr spielst, da auch bleiben möchtest?
Ja, das denke ich. Das ist auf jeden Fall eine Stadt, wo ich mir vorstellen kann, also zu leben. Weil stellen Sie sich zu klein, nicht zu groß. Man hat alles, was man braucht. Und also kann ich mir gut vorstellen, ja.
Wir haben auch Fragen von Zuhörern bekommen. Und eine Sache, die ich persönlich auch interessant finde, ist diese finanzielle Geschichte und die Entwicklung auch gerade im Spitzensport abseits des Fußballs. Jetzt sind mit dem 1. FC Nürnberg und Frankfurt Oder in den letzten Jahren zwei Meisterteams und auch Traditionsclubs pleite gegangen. Die dänische Liga ist auch nicht so mehr das Maß aller Dinge, wie das vielleicht vor 5 oder 10 Jahren noch der Fall war. Wir haben europäische Spitzenteams wie Chaco oder Valcea, die komplett von der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden sind. Daher diese Frage jetzt von Paul Jonas zu dem Thema. Hat sich da aus deiner Sicht in den letzten Jahren etwas zum Positiven verändert, gerade in der Bundesliga, auch im Vergleich zu anderen Ländern? Wie ist die Bundesliga da aufgestellt aus deiner Sicht?
Ja, ich denke, also die Vereine in Deutschland versuchen halt so zu wirtschaften und nicht überzuwirtschaften. Das war halt damals in Dänemark so. Und durch die Wirtschaftskrise sind halt viele Sponsoren dann abgesprungen und das war halt nicht mehr zu bewältigen. Also ich denke halt, wie gesagt, in Deutschland versuchen sie halt so zu wirtschaften, wie sie können und nicht drüber zu wirtschaften. Und den Vereinen, die leider dann halt konkurs gegangen sind, wie Valcea, würde ich sagen, zum Beispiel, die haben halt einfach zu viele gute Spieler, zu viel Geld und das Budget aber gar nicht gehabt, was sie gebraucht hätten, um das eigentlich zu bezahlen. Beziehungsweise haben sie zu viel Geld, glaube ich, geboten, um das eigentlich überhaupt bewirtschaften zu können, die ganze Sache.
Da kann man ja froh sein, dass wir zumindest in Deutschland einigermaßen seriös arbeiten. Wir wollen wieder auf die aktuellen sportlichen Themen mal zu sprechen kommen und da auch nochmal gratulieren. Nicht nur für das Turnier, was du selber persönlich gespielt hast, sondern auch für das, was ich, wie ich finde, die Mannschaft auf sehr, sehr hohem Niveau absolviert hat. Wenn du jetzt mit einem guten Monat Abstand darauf zurückguckst, bist du sauer im Nachhinein auf dieses Viertelfinalspiel gegen Dänemark?
Ich bin nicht ganz sauer, ich bin traurig und enttäuscht einfach nur, weil ich glaube, es wäre so viel drin gewesen, aber an dem Tag lief halt einfach leider nichts zusammen. Vielleicht hat die Erfahrung gefehlt, ich weiß nicht, aber weil wir haben halt viele junge Spieler auch in der Mannschaft und ich sage, Dänemark war abgebrühter und das Quäntchen hat uns gefehlt und wenn wir das nächste Mal drauflegen, ist glaube ich einiges drin und das war eigentlich dieses Jahr schon drin. Aber wir haben es halt einfach nicht umsetzen können an dem Tag.
In welchen Dingen außer der Erfahrung müsst ihr denn vielleicht noch konkret besser werden? Wie weit seid ihr von einer Mannschaft wie Brasilien entfernt? Und ich hatte den Eindruck, dass da nicht mehr viel groß Unterschied ist. Also so überragend hat Brasilien jetzt nicht gespielt, dass man die nicht schlagen könnte.
Nein, ich denke, Dänemark war halt so eine Mannschaft, die uns in dem, also will ich sagen, nicht so liegt. Aber ich glaube, für uns ist es einfach etwas größere und stärkere Mannschaften zu bespielen als die kleinen, schnellen. Und ich denke, auf sowas müssen wir einfach gefasst sein und uns noch mehr einstellen können. Unsere Abwehr, die eigentlich unser Prunkstück ist, noch mehr stabilisieren und einfach noch im mentalen Bereich noch ein bisschen mehr, also jeder Einzelne arbeiten. Dass halt solche Drucksituationen an solchen Tagen halt besser bewältigt werden. Also ich denke, als Mannschaft sind wir super stark zusammengewachsen und das habe wirklich super viel gutes Feedback bekommen von verschiedenen Seiten. Und dass wir einfach dran weiterarbeiten und das passt alles. Es muss jeder für sich noch einen Schritt gehen und dann ist richtig viel drin, glaube ich.
Kommen wir mal zur Bundesliga. Da gab es gerade bei euch einen Trainerwechsel. Thomas Örneborg und auch seine Frau, die Rückraumspielerin Carolina, sind am Dienstag beurlaubt worden. Wie war deine erste Reaktion? Warst du überrascht oder auch ein wenig erleichtert, weil man ja gelesen hat, dass das nicht so gut funktioniert hat, gerade in der Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft?
Ja, also ich habe das auch schon zu anderen Journalisten gesagt, für mich ist das jetzt persönlich, also will ich sagen, nicht beschäftigt. Ich habe mich nicht so viel mit der Sache beschäftigt, weil für mich ist es eigentlich egal, wer da draußen sitzt. Es ist mein Trainer und ja, ich versuche mein Spiel zu spielen, ich spiele professionell Handball, ist meine Arbeit und dann mache ich halt das, was ich kann, um mich mit ihnen zu verstehen. Ich glaube, für die anderen Mädels war es eine Erleichterung, welchen Gründen auch immer, aber ich glaube, insgesamt fürs Team war es der richtige Weg.
Der Nachfolger ist jetzt einer der besten Torhüter der Handballgeschichte, nämlich Wieland Schmidt, 60 Jahre alt, für alle, die das nicht wissen. Aber es ist auch eine durchaus ungewohnte Lösung, denn da ist mit Max Berthold ein Sportstudent dabei, der 26 Jahre alt ist. Was hältst du denn von dieser, ich sag's mal jetzt, spannenden Konstellation mit diesem großen Altersunterschied auch und gerade der Sache, dass ja Max Berthold auch jünger ist als Spielerinnen von euch.
Ja, ich denke, es ist, eine, wie du schon sagst, eine spannende Konstellation. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, sie verstehen sich super und können sich auch in verschiedenen Aspekten gut ergänzen. Ich glaube, erstes Ziel ist erstmal wieder Spaß reinzubringen, den Mädels Vertrauen zu geben und ja, das Spielerische, ich glaube, wir haben so gute Spieler teilweise, also zum größten Teil in der Mannschaft, die mit so viel Erfahrung, mit Fred, Carolina Kudlec und Maura Nisser, und die Jugendspieler einfach ziehen können. Also ich glaube, es ist eine spannende Konstellation, die sicherlich funktionieren kann. Und ja, man wird sehen. Also ich bin gespannt, ich bin selbst gespannt und ich freue mich drauf.
Das heißt, du denkst auch, dass euch das nochmal einen Schub verleihen kann im Kampf um den Titel, denn eigentlich kann nur die Meisterschaft das Ziel sein in der aktuellen Situation.
Ja, ich denke, das kann uns nochmal einen Schub geben. Selbstverständlich, oder für mich ist es immer wichtig, Titel zu gewinnen, oder ich will einfach Titel gewinnen, wenn ich auf das Feld gehe. Es sind natürlich auch dieses Jahr noch viel Verletzungspech, das muss man dazu sagen. Und wenn wir alle fit sind, glaube ich, ist viel drin. Erfurt ist ein starker Gegner, ich glaube, darauf wird es dann am Ende hinauslaufen. Ja, ich glaube, es sind dann Tagesform entscheidend und wer die bessere Taktik hat am Ende.
Gut, dann ist meine Frage, glaube ich, beantwortet, wie optimistisch du bist. Oder bist du so optimistisch, dass du sagst, am Ende wird es auf jeden Fall reichen für den Titel? Denn es hängt ja auch vom THC ab, das muss man ja auch sagen.
Ja, also ich denke, das sind viele Faktoren, wie ich das gerade schon gesagt habe, die da einspielen. Und ja, also ich will immer Titel gewinnen, ich bin optimistisch. Ob es dann am Ende reicht, das werden wir dann sehen. Aber man sollte natürlich danach streben.
Gut. Dann wäre ich mit meinen Fragen auch soweit durch. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns zur Verfügung gestanden hast hier und wünsche dir und dem HCL in dieser Saison natürlich auch in der Zukunft dann mit der Nationalmannschaft noch viel Erfolg. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und freue mich dann, wenn alle Handballfans kommenden Dienstag wieder reinhören hier bei Kreisab auf Sportradio 360.